Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert, herzlich willkommen. Ist die Voice of America, der Auslandssender der USA, auf dem Weg, ein Sprachrohr des jetzigen Präsidenten zu werden? Da fanden und finden Rücktritte und Personalwechsel statt mit eisernem Besen. Das analysieren wir unter anderem gleich. Außerdem bei uns einer, der es nicht lassen kann, ein Gespräch mit dem TV-Entertainer Jan Böhmermann. Er spricht über seine langjährigen Twitter-Erfahrungen. Zuerst aber zu einem Aufreger seit Beginn dieses Sommers. Im Juni war eine kleine Kolumne fast zur Staatsaffäre geworden. In der Berliner Taz hatte Hengame Yagobi Farah einen Text über die Polizei geschrieben mit dem Titel »All Cops are berufsunfähig«. Darin wurden Überlegungen angestellt, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde. Der Text kam zu dem Schluss, dass dafür nur noch die Mülldeponie in Frage käme. Es gab Kritik und Strafanzeigen. Eine hatte Bundesinnenminister Seehofer angekündigt, dann aber doch nicht gestellt. Gegen die Taz-Kolumne gab es weit mehr als 300 Beschwerden beim Deutschen Presserat, der gerade eben darüber entschieden hat. Stefan Fries aus unserer Medias Res Redaktion. Wie hat denn der Beschwerdeausschuss nun entschieden? Rüge oder keine Rüge?
Keine Rüge. Er hat die Beschwerden als unbegründet zurückgewiesen. Das Gedankenspiel von Hengame Yagobi Farah sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Es ging um Ziffer 1 des Pressekodex, in dem heißt es, Zitat, die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Und es ging eben um den Aspekt, ob die Menschenwürde der Polizisten damit verletzt worden sei. Aber der Beschwerdeausschuss sagt, die Kritik beziehe sich auf eine ganze Berufsgruppe und nicht auf Einzelpersonen. Und die Polizei sei auch eine gesellschaftlich anerkannte Berufsgruppe, die nicht unter den Diskriminierungsschutz des Pressekodex falle. Und die Polizei als Teil der Exekutive müsse sich eben auch gefallen lassen, von der Presse scharf kritisiert zu werden. Und ich zitiere mal aus der Mitteilung des Presserats, die Wortwahl Mülldeponie als einziger Ort für die Polizei berührt aus Sicht des Presserats Geschmacksfragen, über die sich streiten lässt, die aber keine Grundlage für die ethische Bewertung sind. Und es sei ein drastisches Gedankenspiel, aber es gebe halt unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten und daher falle das noch unter die Meinungsfreiheit.
Und irgendwie mit Satire oder keine Satire, da wird nicht argumentiert?
Nee, der Presserat hätte natürlich auch sagen können, wir sind nicht zuständig, wenn es eine Satire ist. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben gesagt, fällt in unsere Zuständigkeit und so entscheiden wir.
Bei diesem Riesenfall, wie verhält sich denn bislang die Taz, die den Text abgedruckt hat?
Die hat sich bisher noch nicht gerührt. Die wissen natürlich, die wollen sich auf jeden Fall gleich noch äußern. Bisher liegt noch keine Entscheidung vor. Die Entscheidung des Presserats ist erst seit 20 Minuten raus. Es gab ja noch eine Ankündigung vom Bundesinnenminister Seehofer, der sich mit der Chefredaktion der Taz treffen wollte. Das gab es bis gestern auch noch nicht. Wir wissen aber auch noch nicht, ob es mittlerweile zumindest einen Termin gibt.
Die vielen Strafanzeigen gegen die Taz-Kolumne, ja, gab es unter anderem auch von der Deutschen Polizeigewerkschaft und der Gewerkschaft der Polizei. Ist dabei schon was rausgekommen?
Auch da laufen die Ermittlungen offiziell noch. Es geht da um die Delikte Volksverhetzung und Beleidigung. Im Moment sieht es aber so aus, als würden die Ermittlungen eingestellt. Das berichten mehrere Medien, der Berliner Tagesspiegel, die Deutsche Presseagentur und auch die Taz selbst haben das aus dem Umfeld der Berliner Staatsanwaltschaft erfahren. Deren Pressesprecher Martin Steltner sagte gestern dem evangelischen Pressedienst, es sei noch keine Entscheidung gefallen, er werde das aber auch nicht dementieren, was bisher schon raus sei. Also wenn sich das so bestätigt, ist die Kolumne aus Sicht der Staatsanwaltschaft ebenso wie aus der des Presserats offenbar von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Jetzt hat Hengame Yagobi Farah nicht nur Strafanzeigen und Beschwerden beim Presserat bekommen, sondern auch Drohungen bis hin zu Morddrohungen. Komplex NSU 2.0, da gibt es neue Spuren direkt hin zur Polizei?
Genau, das ist eine der Unterschriften unter Drohungen und Morddrohungen, die Hengame Yagobi Farah, bekommen hat. Einige Spuren führen zur Polizei. Nach Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung haben ein Polizist und eine Polizistin in Hamburg unabhängig voneinander die Daten von Hengame Yagobi Farah in Polizeicomputern abgerufen. Und zwar kurz bevor sie diese anonymen Drohungen mit der Unterschrift NSU 2.0 erhalten hat. Die Sonderermittler haben keine Belege, dass die Polizisten die Daten genutzt oder weitergegeben haben. Diese sagen, sie hätten die Daten aus Wut bzw. Neugier abgerufen. Aber auch da wird noch ermittelt.
Wer ringt da jetzt mit wem? Was ist da so zusammenfassend Ihr Eindruck?
Auf welchen Seiten?
Ja, Polizei, Seehofer?
Naja, die Polizeigewerkschaften sahen natürlich ihr Ansehen beschädigt und haben deswegen diese Strafanzeigen gestellt. Seehofer hat es ja dann nicht gemacht, nachdem es sehr viel Kritik gegeben hat, weil er ja zum einen auch Verfassungsminister ist und die Verfassung schützen muss, deswegen auch die Pressefreiheit. Und deswegen diese Strafanzeige eine besondere Bedeutung bekommen hätte. Vor allem war sie insofern völlig unnötig, als dass es ja schon Strafanzeigen gab und die Behörden deswegen sowieso schon ermittelt haben.
Danke, Stefan Fries. Der Presserat rügt die Taz-Kolumne nicht. Demnächst ist er im ZDF-Hauptprogramm zu sehen. Diese Woche erscheint ein Buch des TV-Entertainers Jan Böhmermann. Titel: Gefolgt von niemandem, dem du folgst, Twitter-Tagebuch 2009 bis 2020. Darin plaudert Böhmermann über sein Online-Leben als einem Mix aus Angriff und Verteidigung. Über sich als blasser, dünner Junge, der bereits knapp 14.000 Twitter-Accounts blockiert habe, um nicht hassvergiftet zu werden. Ist das jetzt viel für einen, der als Einzelkämpfer auftritt und doch 2,1 Millionen Follower hat?
Blasser, dünner Junge, allein im Schützengraben. Blasser, dünner Junge, ruft doch Tobi Schlegels Krankenwagen. Blasser, dünner Junge, sitzt vorne im Bus. Polizistensohn muss tun, was Polizistensohn tun muss.
Mein Kollege Michael Borgers hat im Zusammenhang mit der Bucherscheinung ein Interview geführt mit Jan Böhmermann und ihn zu Beginn gefragt, seit er im Jahr 2009 anfing zu twittern, habe sich die Welt stark verändert. Damals starb Michael Jackson und zuvor wurde Barack Obama als US-Präsident vereidigt. Jetzt sei die Welt eine ganz andere. Warum ist Böhmermann heute immer noch bei Twitter?
Weil sich das Medium ja auch verändert hat. Also das ist so mit gewachsen bzw. mit kaputt gegangen, je nachdem, was man so von der Welt in Anführungsstrichen hält. Das ist einfach ein reizvolles Medium, weil es so eine Mischung ist aus geheimem Tagebuch, was man aber auf einer riesigen Bühne letztlich aufführt und was dann wieder, wenn man die Sachen, die man im Kopf hat, veröffentlicht, auch wieder wirkt mit den Leuten, die das lesen.
Sie haben sich, das fällt deutlich auf, wenn man Ihr Buch durchschaut, auch entwickelt seit 2009 und haben vor allem Ihr Twitter-Verhalten auch deutlich verändert. Es ist viel, viel mehr geworden und auch anders. Jetzt beim Rückblick, wie haben Sie das selber so nachgelesen, Ihr Tagebuch, Ihr Leben und wie Sie sich auch auf Twitter äußern?
Tatsächlich, als ich dann angefangen habe, das Buch zusammenzustellen, habe ich relativ schnell gemerkt, ach du Scheiße, du entblößt dich ja an einigen Stellen wirklich komplett und du lässt ja wirklich alle Masken fallen und man sieht ja mit ein bisschen Abstand ganz schön, wie es dir oder der Welt in dem Moment gerade durch deine Augen in Anführungsstrichen ging. Und tatsächlich hat sich das auch dann noch verändert mit der Reichweite. Wenn du am Anfang damit so 4 Followern 2009 kannst du natürlich Testosteron geladen in der Gegend rumpupen und dann so ab 100.000 wird es dann auf einmal schon ein bisschen wackelig und wenn du am Ende dann mit 2,2 Millionen, die du in der Tasche hast, herumläufst, dann ist das natürlich was völlig anderes und das kommt dann noch dazu, zu dem, dass man sich ja auch über 11 Jahre verändert. Und dazu kommt, dass die Welt sich eben verändert hat und Dinge, von denen ich gedacht habe, dass die immer da sind, also so Gewissheiten auf einmal keine mehr waren, sondern die sich so in Luft aufgelöst haben. Und im Laufe des Buches merkt man, kommt dann da doch ab und zu so eine Weinerlichkeit oder echte Wut oder auch Verzweiflung durch. Es ist stellenweise, das ist natürlich ein lustiges Buch, aber es ist manchmal auch sehr roh. Für mich sehr unangenehm, sich das anzuschauen.
Wenn wir in der Redaktion über Twitter-Themen sprechen, wenn es um Diskussionen geht, die dort gestartet sind, die dort stattfinden, zuletzt Stichwort Cancel Culture ganz viel, dann fragen wir uns oft, wie ernst müssen wir das jetzt eigentlich nehmen? Müssen wir da jetzt jede Diskussion abbilden? Nehmen wir Journalistinnen und Journalisten in ihrer Wahrnehmung, nehmen wir Twitter grundsätzlich zu ernst oder zu wenig ernst?
Ich glaube, man kann das erstmal gar nicht ernst genug nehmen. Ich würde mir nur wünschen, dass sich so eine gewisse Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Medium einstellt. Das ist eben kein Massenmedium, kein massensoziales Netzwerk, wo viele Leute möglichst viele sind, sondern wenige Menschen. Aber die wenigen Leute, die dort sind, sind auch im wirklichen Leben irgendwie administrativ tätig, politisch, kulturell, journalistisch. Das sind Leute, die im echten Leben was zu sagen haben. Und wenn die sich mit dem Thema beschäftigen, muss man eben anerkennen, dass das dann offenbar ein Thema ist. Und dann muss man eben auch, glaube ich, als Journalist oder Journalistin darüber nachdenken, was bedeutet denn das eigentlich? Und wie ordnet man das ein? Und man muss da auch genau sein. Also dieses Phänomen, in Anführungsstrichen Cancel Culture, was ja eher so ein politischer Kampfbegriff ist, wie Gutmenschentum oder linksgrün versifft oder Systemling, das ist eine Sache, die man natürlich als existent hinnehmen muss. Aber man muss da, glaube ich, auch genau sein und mal fragen, was ist das eigentlich?
ein anderes Sprachbild, ein anderer Begriff, der Twitter von einem besonders benutzt wird, ist der des Elfenbeinturms. Ulf Poschardt verwendet dieses Sprachbild immer gerne, beschreibt damit die linksgrüne Bourgeoisie, so nennt er das dann auch gerne, wo man sagen kann, da haben Sie sich in den 11 Jahren, die Sie auf Twitter sind, eine besondere Rolle erarbeitet. Sie sind sowas wie der Präsident dieser Front. Sehen Sie sich auch in dieser Rolle?
Ich kann diesen Hang zum politischen Theater verstehen, auch dieses Chefredakteurs, dieses Sprachbild, das verstehe ich auch, woher das kommt. Es ist nur, und das ist vielleicht so der grundsätzliche Dissens zu dieser Art von Twitter-Community, dass ich glaube, dass es tatsächlich etwas gibt, um das es geht. Es ist nicht alles Theater und es gibt einfach gewisse Grenzen, die es auch im echten Leben gibt, die man einhalten muss. Elfenbeinturm ist so ein bisschen wie Cancel Culture. Es ist letztlich der Versuch, mit einem einfachen Theaterbegriff eine ganze Debatte zu diskreditieren und woanders eigene Punkte zu setzen.
Worauf ich hinaus wollte, ist natürlich auch ihr Ton, den sie auch von Anfang an hatten, und ihre Art, sich über Dinge zu äußern, sich über Dinge lustig zu machen. Wenn Sie jetzt zurückschauen, bereuen Sie auch den ein oder anderen Angriff, den Sie in der Vergangenheit gefahren haben?
Ach ja, also gerade die kleineren, und wenn ich dann manchmal vergesse, dass ich da mit so einem Ozeandampfer in der Tasche durch die Gegend fahre, also dann einfach zu viel Dampf auf zu dünne Nägel gehauen habe, dann bereue ich natürlich schon und dann tut mir das auch leid und dann entschuldige ich mich in der Regel auch bei den Leuten, gerade wenn es eben Privatpersonen betrifft oder Leute, die da wirklich dann überrumpelt sind. Aber es ist halt mein Job, Dinge nicht ernst zu nehmen. Und das ist auch das große Missverständnis von Leuten, die bei Twitter sich aufhalten und die dann meinen, in dieser Manege auch anfangen zu wollen, wo die Clowns rumlaufen, mit Torten zu schmeißen. Wenn du in der Manege stehst und mit Torten schmeißt, musst du dich halt nicht wundern, wenn du selber mal eine abbekommst. Und wenn das dann wiederum gegen dein Selbstverständnis als Chefredakteur geht oder als Person, die was von sich hält, dann muss man einfach sagen, Augen auf bei dem Ort, an dem du dich der Debatte stellst. Also ich kann verstehen, dass Robert Habeck sich irgendwann bei Twitter zurückgezogen hat, wenn da einfach nicht dauerhafte Bestätigung irgendwie einem entgegenschlägt oder man in seiner Eitelkeit dann gekränkt ist.
Wann haben Sie sich frei davon gemacht zu denken, ich arbeite für die Öffentlich-Rechtlichen, also von mehr oder weniger allen finanziert? Da kann ich ja möglicherweise nicht alles schreiben, was ich will.
Das ist ja mein Twitter-Account, ich kann schreiben, was ich will. Ich sehe mich eingebunden in ein System der Reflexion, sag ich mal. Also ich kann jetzt nicht schreiben, der Programmdirektor des ZDF ist doof.
Sie schreiben, die ARD schlägt einen komischen Kurs ein.
Ja, die ARD schlägt ja auch einen komischen Kurs ein. Also zu sagen, wir bücken uns nach dem dümmstmöglichen Zuschauer, weil wir in so eine Scheindefensive geraten, weil wir aus Angst nicht in der Lage sind, unsere eigene Position und unsere Stärken zu verteidigen, fängt jetzt die Tagesthemenredaktion an, eine jahrzehntealte Rubrik, nämlich den Kommentar, jetzt Meinung zu nennen, weil die Leute das besser verstehen würden. Ich kann das verstehen, woher das kommt. Ich kann auch dieses Defensive nachvollziehen, dem das entspringt, aber ich halte das für völlig falsch.
Das ist Ihre Meinung, damit können wir das ja kurz.
Das war ein Kommentar.
Abkürzen. Aber dieses Thema bücken und sich möglicherweise einem Zeitgeist beugen, was Sie damit ja andeuten, das müsste Sie persönlich ja aktuell auch umtreiben. Sie starten bald im ZDF-Hauptprogramm mit Ihrer neuen Show. Sie haben schon im Podcast Fest und Flauschig darüber gesprochen, wie, ironisch gesprochen, so habe ich es verstanden, wie zahm und angepasst Sie sich dann dort möglicherweise verhalten werden. Haben Sie das vielleicht auch getan, um die Fallhöhe ein bisschen zu verringern, weil Sie tatsächlich ein wenig auf die Bremse treten müssen mit diesem nächsten Karriere- und Aufmerksamkeitsschritt?
Man merkt, ich spüre, ich bin in einem Medienmagazin. Ich freue mich sehr über diese Frage. Nee, tatsächlich kann ich ja nicht aus mir raus. Und ich weiß, dass wir da neue Aufgaben haben im ZDF-Hauptprogramm, ein anderes Publikum und auch linear anders bestehen müssen. Ich bin aber relativ sorglos, dass das gelingt, weil der Maßstab nie die Fernsehquote war oder die Quantität von Zuschauern, sondern es ging immer darum, ist etwas spannend. Und wenn was nicht spannend ist, langweilt mich das und dann höre ich auf damit. Das war jetzt nicht so, dass das ZDF gesagt hat, komm mal hier zu uns ins Hauptprogramm. Ich habe einfach aufgehört. Ich habe einfach gesagt, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ich erreiche da eine tolle Quote für ZDF Neo. Wir haben jetzt da 6 Jahre lang jede Woche die Bude abgefackelt. Habe ich verstanden, jetzt ist mir zu langweilig. Ich will jetzt aufhören.
So, jetzt würde ich noch eine kleine Runde Moritz von Uslar mit Ihnen gerne spielen, mit kurzen Fragen oder Sätzen, die Sie ergänzen, wahlweise. Und beginnen würde ich gerne damit, Sie zum Intendanten eines öffentlich-rechtlichen Senders zu machen. Als Intendant eines öffentlich-rechtlichen Senders würde ich?
Das hängt ganz davon ab, welcher öffentlich-rechtliche Sender das ist. Also reizvoll fände ich den Mitteldeutschen Rundfunk. Da ist viel zu tun. Würde ich versuchen, es real zu keepen und den Meinungspluralismus in meinem Haus zu fördern und die Struktur mit weniger Aufmerksamkeit zu belasten und mehr den Journalismus und den Inhalt nach vorne zu stellen.
als Vorstandsvorsitzender von Axel Springer und Nachfolger von Matthias Döpfner würde ich
alles verkaufen und das Geld investieren in eine einsame Insel und mich da zur Ruhe setzen.
Sogenannte Sommerinterviews mit Politikern sind
mit Vorsicht zu genießen.
Die ständig wiederkehrenden Diskussionen über politische Talkshows zeigen,
dass politische Talkshows vor allen Dingen Shows sind und das Gespräch an zweiter Stelle steht, würde ich mich nicht reinsetzen.
Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin sollte sich Angela Merkel einen persönlichen Twitter, Facebook oder Instagram-Account zulegen.
Instagram. Ich will Bubblebutt-Fotos sehen.
Von Twitter verabschiede ich mich tatsächlich, wenn dort
es keinen Spaß mehr macht. Der Satz ist nicht ganz richtig, aber wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn es unspannend ist, das ist gerade sehr spannend und war in den letzten Jahren sehr spannend. Ich befürchte, es könnte weniger spannend werden in Zukunft. Und dann ist irgendwann, wenn es lame ist, dann geht man weg.
Das war Jan Böhmermann im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Borgas. Die Voice of America gilt und galt als publizistisches Aushängeschild der USA. 350 Millionen weltweit hören den Auslandssender pro Woche. Einen Namen gemacht hat sich der Sender ab den 1940er Jahren als Verfechter von Demokratie und Menschenrechten. Nachdem US-Präsident Trump einen neuen Chef eingesetzt hat, herrscht Unruhe bei der Voice of America. Seit Juni gibt es jede Menge Postenverschiebungen und Entlassungen. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler berichtet, wie schnell sich durch Ansagen von oben der Wind drehen kann.
Über 2 Jahre dauerte der Nominierungsprozess für den Posten des CEO der US Agency for Global Media. Unter diesem staatlichen Dach sind sämtliche US-Auslandssender vereinigt. Die Voice of America, die Stimme der USA im Ausland, ist der größte von ihnen. Michael Peck habe selbst republikanische Senatoren nicht so richtig überzeugt, hieß es im Kongress während der Anhörung. Doch dann, im April, zu Beginn der Corona-Krise, machte Donald Trump plötzlich Druck.
If you heard what's coming out of the Voice of America, it's disgusting.
Es sei widerwärtig, was man von der Voice of America zu hören bekomme, empörte sich Trump. Der Sender habe den kompletten Lockdown der chinesischen Führung in Wuhan als beispielhaft für die Bekämpfung der Pandemie geschildert. Er selbst, Trump, hatte gerade die Lockerung der Schutzmaßnahmen propagiert. Plötzlich sollte es schnell gehen mit der Berufung von Michael Peck. Anfang Juni trat der ehemalige Filmemacher seinen Posten als CEO bei der Voice of America und ihren Partnern an. Sein Ruf als Trump-Verfechter und Vertrauter des nationalistischen America-First-Vorkämpfers Stephen Bannon war Peck längst vorausgeeilt. In Erwartung der absehbaren Entwicklung traten die Direktorin Amanda Bennett und ihre Stellvertreterin Sandy Sugawara zurück. Kaum im Amt entließ Peck die Chefs sämtlicher Auslandssender. Damit nicht genug, feuerte Peck auch gleich noch alle Mitglieder der einzelnen Aufsichtsgremien, versagte ausländischen Mitarbeitern die Verlängerung ihrer Arbeitsvisa und kürzte sogar die Mittel für die Anschaffung von Toilettenpapier. Meine Aufgabe ist es, den Sumpf hier trocken zu legen, sagte Michael Peck Ende August in einem Interview mit der rechtslastigen Online-Plattform The Federalist. Er wolle die Korruption ausmerzen und der einseitigen Berichterstattung ein Ende machen.
My job really is to drain the swamp, to root out corruption and to deal with these issues of bias, not to tell journalists what to report.
Er werde aber den Journalisten keine Vorschriften machen, wie und was sie zu berichten hätten, fügte Peck hinzu. Das kann er auch nicht oder noch nicht. Denn die Voice of America wird zwar staatlich finanziert, aber nicht staatlich kontrolliert. Eine Charta aus dem Jahr 1976 verpflichtet den Sender auf wahrheitsgemäße, umfassende, objektive und ausgewogene Berichterstattung, errichtete aber einen Schutzwall vor staatlichen Eingriffen in die journalistische Arbeit. Dieses eherne Prinzip sehen die verunsicherten Mitarbeiter jetzt in Gefahr. Die Atmosphäre in dem Sender ist zum Reißen gespannt. Niemand wagt es mehr, sich in dieser Ungewissheit öffentlich zu äußern. Außer Sean Powers. Er war der Chefstratege von USAGM und wurde ebenfalls entlassen. Im Radiosender National Public Radio sprach er dieser Tage von einem schrittweisen, aber umfassenden Abbau der Institutionen, die der Unabhängigkeit und der Integrität des Journalismus dienen sollten.
What we're seeing now is the step-by-step and whole-scale dismantling of the institutions that protect the independence and the integrity of our journalism.
Im Auftrag seines Präsidenten legt Michael Peck nun die Axt an die Grundfesten einer Institution, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1942 weltweit einen Namen gemacht hat als eine seriöse Nachrichtenquelle.
Hier spricht eine Stimme aus Amerika. Aus Amerika im Krieg.
Gegründet als Gegenstimme zur Propagandamaschine der Nazi-Diktatur, entwickelte sich die Voice of America binnen Jahrzehnten zu einem glaubwürdigen Leitmedium bei der Verbreitung von Demokratie und Meinungsfreiheit in der Welt. Doch aus dem Idealbild wahrheitsgemäßer Informationsvermittlung ist nach Eindruck von Michael Peck ein Abgrund aus Sicherheitslücken geworden. Der Beruf des Journalisten sei schon immer eine gute Tarnung für Spione gewesen.
To be a journalist is a great cover for a spy.
Allerdings blieb Michael Peck beim vagen Raunen. In seinem bisher einzigen Interview blieb er jeden Beleg für seine Mutmaßungen schuldig. Vergangene Woche bekam Peck einen geharnischten Brief von rund einem Dutzend Mitarbeitern der Voice of America, in dem sie ihrem CEO vorwerfen, strategische Interessen der USA im Ausland aufs Spiel zu setzen und das Leben von ausländischen Kolleginnen und Kollegen zu gefährden, weil sie nach Hause zurückkehren müssen, wenn ihre Arbeitsvisa nicht verlängert werden. Sean Powers sagte NPR, es stehe die Glaubwürdigkeit der Voice of America insgesamt auf dem Spiel.
What's at stake is the entirety of the credibility of the Voice of America.
Doch worum geht es Donald Trump und Michael Peck in seinem Gefolge eigentlich? Darüber kann nur spekuliert werden. Die bekannte Kolumnistin des Politmagazins The Atlantic, Anne Applebaum, mutmaßt, dass die Voice of America sich zu einem Sprachrohr für Trumps America First-Ideologie entwickeln soll. Es dürfte künftig mehr gezielte politische Botschaften geben als seriösen Journalismus, vermutet sie, und möglicherweise weniger international vernehmbare Einwände gegen die Versuche Russlands, in die US-amerikanische Politik einzugreifen.
Wird die Voice of America zur Voice of Trump? Thilo Kössler berichtete aus Washington. Und noch diese Meldung, die letzten beiden Journalisten australischer Medien in China haben das Land fluchtartig verlassen. Bill Bertels vom Fernsehsender ABC und sein Printkollege Michael Smith. Australische Diplomaten mussten sich einschalten, nachdem bei den Journalisten buchstäblich die chinesische Staatssicherheit an die Türen geklopft hatte. Während beide nun in Sicherheit sind, begründete zwischenzeitlich das Außenministerium in Peking die Festnahme der Moderatorin Cheng Lai. Die hatte einen australischen Pass und moderiert im staatlichen chinesischen Fernsehen. Der Grund für ihre Verhaftung: Verdacht auf kriminelle Aktivitäten, die die nationale Sicherheit Chinas gefährden. Und jetzt noch was von morgen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Björn Weyand von der Siegener Zeitung. Ich bin Redakteur in der Lokalredaktion in Bad Berleburg. Wir haben morgen ein Top-Thema, das ist das Bürgerecho in Bad Larsche. Die Stadtverwaltung schaffte eine zusätzliche Möglichkeit, um Anliegen zu melden. Das heißt im Prinzip, dass die Bürger Lob und Tadel per Mausklick einreichen können in der Stadtverwaltung. Es gab in der Vergangenheit Kritik an der Kommunikation des Bürgermeisters und auch der Stadtverwaltung. Insofern kommt der Bürgermeister jetzt den Bürgern ein Stück weit entgegen und richtet hier die Möglichkeit an, Beschwerden abzugeben.
Das war Medias Res heute mit Henning Hubert. Nach uns im Büchermarkt mit Jan Drees unter anderem Julia Caminitos Dorfroman »Ein Tag wird kommen« über Pandemie und Proteststimmung.